Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut. Ja, so.
Okay, Per, hast du, als du in deinen jugendlichen Tagen stecktest, gab es so Internet, so Chatseiten mit so Video? Erinnerst du dich an die? Ist das noch deine Zeit?
Chatrooms?
Ja, wo man einfach so mit so random Leuten gechattet hat?
Ich bin vorhin, man musste in so ein Kaufhaus gehen, da gab es eine Internet-Ecke, da konnte man sich so...
Ja.
Aha. Ich bin damals zu Hertie, beziehungsweise zu so den Saturn-Anfängen, würde ich sagen, gegangen. Wir hatten kein Internet zu Hause. Und dann hat man sich da verabredet in Chatrooms, ja.
Aha. Ja, weil so ungefähr die Energie hat's. So, es ist tatsächlich, es ist jetzt 3.56 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Mhm. Per und ich waren an einem anderen Arbeitsprojekt bislang. Wir haben die Konferenz gemacht, jetzt haben wir das hier gemacht, jetzt ist es kurz vor vier. Dementsprechend ist die Stimmung bei uns beiden. Wir hatten beide schon folgende Phasen heute. Wir hatten beide die kurze Phase der völligen Blödheit. Mhm. Also nur um das nachzuerzählen, kurz, mir ist vorhin ein Stück Banane auf den Boden gefallen. Mhm. Diese komische, dieses längliche Teil. Und hat Per gesagt, hast du wohl den Faden verloren? Dann musste ich mehr oder weniger unkontrolliert lachen. Mhm. Das war schon die Phase. Dann haben wir beide die Phase, wo wir genug hatten, wo wir in ein tiefes Loch fielen. Ich weiß nicht, wo bist du jetzt? Bist du gerade auf dem Weg raus aus dem Loch wieder oder bist du noch drin?
Ich bin perfekt. Ich bin perfekt temperiert hierfür. Es ist ein crazy day, wie man so schön sagt.
Ja. Es ist ein crazy day mit voller Basketball. Wir haben gerade die Euroleague-Konferenz erlebt. Solange wir noch unsere letzten drei Gehirnzellen zusammenhalten können.
Mhm. Du möchtest kurz Basketball machen. Ich würde gerne gleich nochmal kurz durch den Tag einmal mit dir spazieren.
Gut, dann spazieren wir erst und dann spazieren wir langsam rein in den Basketball. Oder schauen wir mal, ob wir zu dir
über... Ich monologisiere einfach über meinen Tag und danach... Dann kannst du einfach so halb zuhören und dann bist du bereit, danach ein paar scharfe Basketball-Takes rauszuholen.
Ja.
Also ich fliege heute um 13.10 Uhr nach München. Komme da an, Stunde verspätet, Chaos so ein bisschen im Flieger und ich bin dann in so einer Zwischenzeit. Es ist, glaube ich, dann so knapp 4 Uhr und ich muss um 6.30 Uhr in Ismaning im Sender sein. Mein Hotelzimmer ist aber am Bahnhof. Also in der Stadt. Wer in München nicht so gut kennt, man ist außerhalb, landet außerhalb im Flughafen, dann ist Ismaning perfekt gelegen, man wäre sofort da. Ich musste aber quasi nochmal in die Stadt. Oder musste ich nicht, ich musste mich entscheiden, ob ich jetzt nochmal in die Stadt fahre, meinen Rucksack loswerde, dusche und so, oder ob ich sofort in den Sender fahre. Ich entscheide mich fürs Hotel am Bahnhof und ich kann normalerweise immer nur mit der S8 fahren nach Herrsching. Das heißt, mit der S8 fahre ich nach Ismaning. Aber wenn du nur zum Bahnhof willst, kannst du sowohl mit der S1 als auch mit der S8 fahren. Mhm. Ich fahre also, ich arbeite ein bisschen, irgendwann denke ich, die Fahrt ist zu lang, mir tut mein Rücken weh. Normalerweise tut mir auf der Fahrt nicht mein Rücken weh. Und ich merke jetzt, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe mich verkalkuliert, es ist schon so 4:45. Ich hätte längst am Hauptbahnhof sein sollen. Ich bin einfach am Hauptbahnhof vorbeigerauscht.
Das ist mir noch nie passiert. Nein.
Ich steige
aus. Was war die Station?
Endstation Leuchtenberg.
Leuchtenberg?
Ich weiß nicht, ob jemand schon mal bewusst einfach nach Leuchtenberg gefahren ist.
Leuchtenberg?
Ich glaube, so heißt es, ja.
Leuchtenberg. Aber Leuchtenbergring ist noch vor dem Ostbahnhof.
Ja, es kommt danach. Also ich bin immer mit der... Das Problem ist, wenn du mit der S8 fährst, kamen diese ganzen Stationen, die sind mir nicht fremd, weil normalerweise kommst du von der Seite. Dann ist erst Ostbahnhof, dann der Hauptbahnhof. Ich bin jetzt mit der S1 gefahren und dann kam Ostbahnhof. Und dann denke ich immer so, dann kommt der gleich, der Bahnhof. Aber der Bahnhof kam nicht, sondern es kam Endstation Leuchtenberg. Das heißt, ich bin einfach durchgefahren. Jetzt ist es so 5:20, 5:30. Ich habe nur noch 6% Akku. Ich habe jetzt nicht mehr genug Zeit, ins Hotel zu gehen. Ich bin jetzt einfach 1,5 Stunden umsonst Bahn gefahren und kann jetzt aber auch nicht wieder zurück nach Ismaning fahren, weil die S1 ja nicht nach Ismaning fährt. Also ich konnte nicht einfach so diesen Verlierer-Move machen, mich einfach wieder in die Bahn setzen. Das heißt,
du musst zuerst zum Ostbahnhof,
genau,
dann vom Ostbahnhof
in die S8. Das heißt, ich bin einfach umsonst so 2,5 Stunden Bahn gefahren und mein Handy ist leer und ich bin einfach schon nicht perfekt vorbereitet, auf was ich dann offenbar. Dann kommt eine Konferenz mit 5 Spielen,
Wo man plus zwar, Eurocup.
Wo man also quasi 12 Spiele auf, also man muss 12 Mannschaften auf dem Speicher haben.
Ja.
Also man muss 12 Mannschaften kennen. Das machen wir. Wir kommen ungefähr um 23 Uhr aus dem Sender. Und dann machen wir eine andere Arbeit, die wir zusammen geleisten mussten. Das ist so ein bisschen Vorbereitung auf eine zukünftige Arbeit, die wir regelmäßig auch zu später Stunde vielleicht noch machen müssen. Von 1 bis 4.
Mhm.
Ein Testlauf.
Mhm.
In dem die Arbeit, die wir verrichten, nicht richtig nach außen dringt, aber es wird mal...
Was auch ganz gut ist, letztendlich.
Was
wenn man so das letzte, also der letzte Abschnitt der Arbeit, sagen wir mal, war es dann schon auch ganz okay.
Ist es gut oder ist es schlecht, ist die Frage. Also das Produkt war eh fragwürdig und dann noch gepaart mit, es hört eigentlich sowieso niemand. Es ist eine Platzpatrone,
ja.
Die wir da produzieren. Und dann ist es 4 Uhr.
Aha.
Und dann müssen wir uns hinsetzen und diesen Podcast produzieren, weil er natürlich morgen früh zu altbekannter Zeit rauskommen soll und es gab keine andere Alternative. Es muss jetzt geschehen.
Es muss jetzt sein. Es geht nicht anders.
Und dementsprechend bin ich nicht super fit, aber ich bin so das wäre meine erste Frage gewesen. Ich glaube, ich bin in dem Zustand, der dir am nächsten ist als Delirium. Mhm. Weil du bist jemand, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, keine Drogen, kein Alkohol für Basti Ulrich.
Ja. Yeah.
Nie. Nicht, auch nicht, kein Tropfen, kein gar nichts. Nein, nichts, 0, nichts.
Ja.
Das heißt, eigentlich ist massiver Schlafentzug dein einziger Weg für dich, Bewusstseinszustand zu verändern.
Ja. Ja.
Oder?
Ja.
Schon. Und ich glaube, ich bin in deinem kleinen Mini-High.
Ah, in meinem Rausch.
Ja,
in
deinem Rausch. Ja.
Wenn es mal richtig wild wird, ja, bei mir.
Dann bin ich jetzt, glaube ich,
perfekt. Wenn ich mal vergesse, einzuschlafen. Ja,
dann bin ich jetzt perfekt gelandet.
Aha. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich da bin. Ich glaube, ich bin schon wieder so am Schanzen.
Dann kommst du wieder runter.
Aber wir versuchen, mich davor zu bewahren, indem wir über ein Thema reden, das mich hochhält. Mhm. Wir kommen später noch zu anderen Themen, aber lass uns die letzten drei Gehirnzellen, solange die noch zusammenhalten halbwegs, kurz richten in Richtung Basketball. Mhm. Denn letztendlich sind wir auch ein Basketball-Podcast. Mhm. Wir hatten Teil 1 von 4 des erneuten Doppelspieltags in der Euroleague. Die Bayern gewinnen das ekelhafteste Basketballspiel auf Euroleague-Bühne seit langer Zeit. Also es gab, glaube ich, in der vergangenen Saison ein, zwei Spiele vor leerer Halle, so mit Maccabi-Beteiligung, wo es auch mal sehr, sehr rough war, aber das war heute schon extrem rough.
Wir haben ja auch dann wieder auch nur ausschnittweise was gesehen. Also ich weiß, wir sind einmal rübergefahren, das heißt, wie klar, in der Konferenz kann man wirklich nur so ein bisschen mal ein Gefühl für ein Spiel bekommen. Und wir schalten rein, es ist, glaube ich, so 35-29 oder 36-29 für die Mailänder, die so 2, 3 erfolgreiche Abschlüsse hintereinander haben. Und es ist so ein bisschen, die nackte Panik packt uns schon fast, weil wir haben natürlich die deutsche Brille, wir haben eine deutsche Mannschaft, wir wollen, dass sie möglichst erfolgreich ist dieses Jahr. Und das sah schon wirklich zahnlos aus, einfach, was diese Offensive gemacht haben. Und das war ja eigentlich die Diskussion, die nach dem letzten Spiel auch losgetreten wurde. Okay, ist der bayerische Backcourt am Ende zu ungefährlich? Also wir hatten Kamar Baldwin noch vielleicht, glaube ich, so ein bisschen im Kopf als Spieler aus Göttinger Zeiten, der in der Lage ist, mal zu explodieren. Aber er ist jetzt einfach ein super ballsicherer, solider Spielmacher.
Yeah,
so.
Er ist nicht mehr diese
1 gegen 1. Er ist nicht derjenige, der mal auch mal einen Carson Edwards Persiflage geben kann und mal 15 in der Halbzeit macht, sondern er ist einfach, wie Lukas Feldhaus mir immer wieder schreibt, er hat die beste irgendwie Turnover-Assist-Ratio, einfach weil er nie Turnover hat.
Mhm.
Er hatte das beste Plus-Minus von Baskonia letztes Jahr, sowohl in ACB als auch Euroleague, aber es sind keine hohen Ausschläge und wir gehen davon aus, dass Bayern München dieses Jahr auch mal Riesenausschläge braucht. Und dann hast du Jovic, der auch mal in einem Viertel alle um sich rum besser machen kann und super aussehen kann, das sagen wir gar nicht, aber der auch nicht dieser explosive Guard ist. Und dann Justus Hollers ist es aktuell auch nicht. Und dann auf einmal stehst du da und sagst, okay, es ist irgendwie defensiv besser. Ratan Mace hat ja jetzt 3 Spiele, schwache Spiele hintereinander gemacht. Und dann hast du, der Rest des Backcourts ist einfach auch irgendwie so kontrolliert und solide, aber nicht mit dem, was der FC Bayern München, glaube ich, gelegentlich braucht.
Ja, und dann hast du plötzlich Andi Obst mit wahnsinnig viel Ballhandling-Verantwortung. Ja. Haben wir gegen Kaunas schon gesehen, mit sehr mäßigem Erfolg, weil es einfach nicht sein Spiel ist.
Ja.
Andi Obst kann sich nicht wirklich einen Vorteil kreieren, wenn er so ohne Block oder auch mal, selbst wenn er den Block nutzen kann, dann außen. Heute auch wieder extrem viel. Eigentlich das Einzige, was er dann hat, ist mal der Stepback, mal so ein bisschen Separation. Aber da kreiert er auch nichts Klares. Es ist klar, dass das alles eine Notlösung ist. Dass es alles so ein bisschen zusammengetackert ist.
Ja, kann er natürlich mal, wenn er heiß gelaufen ist, dann sind die Spieler viel zu nah dran, schlägt er die dann klar. Er kann halt auch in der ISO, also ich meine, wie gesagt, wie du sagst, einen Stepback nach links kreieren und so weiter. Aber es sollte, also es wird eng, glaube ich, wenn du sagst, okay, du gehst regelmäßig in diese Spiele und wenn jemand ein ISO ist, ist es ein Lucic oder ein Obst oder ein Isaiah Mike.
Mhm.
Wenn wir das beispielsweise nur mit dem vergleichen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, sei es ein Francisco oder ein Carson Edwards oder sonst irgendwas oder noch ein Napier und da oben drauf gesetzt.
Nick war der Bamfield letzte Saison, ja.
Und wenn du diese Komponente gar nicht hast, dann ist es in der EU-League einfach wirklich tough, vor allen Dingen, weil die Dreier fliegen nicht in der Frequenz wie im letzten Jahr, dass du nicht mal sagst, okay, du hast die Varianz, wo du sagst, du schießt 35 Dreier und mal triffst du nur 5, dann verlierst du, aber du triffst eben auch mal 15 und dann schlägst du ein Top-Team.
Mhm.
Und du spielst auch noch nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie letztes Jahr.
Mhm.
So, und jetzt haben wir irgendwie wieder nur Negatives erzählt, obwohl Bayern München gewonnen hat, aber es ist
Bayern gewinnt, das steht so ein bisschen unter dem Strich, auch weil zumindest in den Abschnitten, die wir gesehen haben, dann die Intensität stimmt.
Ja,
also es ist dann auch wahnsinnig geschlossen im Team. Wir haben gesehen, wie sich angefeuert wurde bei jedem Stop. Wir haben gesehen, wie die Bayern aggressiv spielen und wenn kurzzeitig auch immer mal wieder in Zonenverteidigung.
Ja.
So ganz kurz Leon Kratzer gegen Ende, der dann plötzlich mit auf dem Parkett steht und gut mitverteidigt. Also das passt dann natürlich in dem Spiel. Also ja, Mike hat es auch in dem Interview nach dem Spiel angesprochen, dass es um die Defense geht und dass die natürlich sich verbessern musste, gerade nachdem was man gegen Kaunas erlebt hat. Jetzt steht man bei einem Saisonstart von 2-2, wo man zwei Spiele dabei hat, die beide wie so Freak-Occurrences, ne, so Ausreißerspiele wirken. Ne? Das Kaunas-Spiel wirkt wie ein Ausreißerspiel in die negative Richtung.
Ja.
Und das heute wirkt wie ein Ausreißerspiel nicht in eine positive oder eine negative Richtung. Also Ausreißerspiel, in wie oft kommt das vor, dass ein Team unter 60 und ein anderes nur knapp über 60 macht in einem Euroleague-Spiel.
Ja, und also es ist nicht nur quasi, dass das 2-2 gut ist, sondern das 3-1 und 3 wäre desaströs gewesen.
Ja.
Drei Heimspiele gegen Roter Stern, gegen Kaunas und gegen Mailand und daraus zu gehen mit 1 und 3 wäre schon sofort eine Hypothek gewesen nach 4 Spieltagen.
Ja. Lass uns das noch gleich verknüpfen. Mit dem nächsten Gegner der Bayern, denn die haben ja auch heute schon gespielt und sind auseinandergenommen worden von Dubai, Fenerbahce Istanbul. Also man muss dazu sagen, Fener hat natürlich sofort Verletzungssorgen. Ne? Brandon Boston Jr., Neuzugang, der verletzt ist, Taylor Norton-Tucker, hat heute nicht gespielt. Aber bei Dubai fehlen auch 5, 6 Rotationsspieler. Alexa Avramovic und nicht mit dabei. Unter anderem, der zweite große Name fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Es ist
Musa.
Janel Musa, ja klar. Es ist zu spät für mich. Verlieren am Ende fast 30 gegen Dubai. Jacique Vitius hat sich entschuldigt danach im Interview bei den Fans. Er wirkte noch so ein bisschen in sich, aber ich habe das Gefühl, das wird sich jetzt mit der Mannschaft ändern. Was ist das jetzt für ein Signal, auch für die Bayern, dass man gegen diese Mannschaft das nächste spielen muss?
Die werden nicht glücklich darüber sein. Also grundsätzlich sagst du, Fenner früh zu spielen ist gut, gerade in der Phase, wo es ein bisschen wackelig ist. Das war natürlich jetzt so eine horrende Niederlage, dass du sagst, okay, Jacique Vitius macht die sogar in einem Doppelspieltag, findet der einen Weg da zu trainieren, vor allen Dingen, weil Fenner zweimal zu Hause spielt, was in so einem Doppelspieltag ja gerade beim zweiten Spiel irgendwie gefühlt ein Riesenvorteil ist. Ja, du kannst das aus allen Richtungen betrachten. Du kannst sagen, ey, jetzt gerade, die straucheln und jetzt fährst du lieber jetzt dahin, als wenn sie gefestigt sind an Spieltag 15.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es nach so einer Enttäuschung zu Hause und Pfiffe der Fans vor Ort schwer vorstellbar, dass es nochmal so eine blutleere Leistung gibt wie heute.
Es ist interessant, weil man das Gefühl hat, Scotty Wilbekin kehrt heute zurück und man kann jetzt so Na, man hat trotzdem Verletzte. Aber die Verletzten rechnet man vielleicht Fehler nicht so hinzu, weil das Spieler sind, die sie letztes Jahr auch nicht zur Verfügung hatten. Das ist vielleicht ein bisschen unfair. Brandon Boston, ich weiß nicht genau. Ich glaube, gerade Talen Horton-Tucker hat einen ziemlich großen Teil zugewiesen bekommen in dieser Rotation. Ich glaube, bei Brandon Boston war man sich auch intern noch nicht so sicher. Dementsprechend ist es ein bisschen unfair, da einfach so drüber zu bügeln. Aber ich glaube, der Eindruck entsteht deswegen, wenn man das Gefühl hat, aber das ist doch der Kern. Das sind doch die Spieler, die gerade erst den Titel gewonnen haben. 100%. Wie kann es sein, dass das jetzt nicht funktioniert? Und ja, Sikvicius hat ja auch so viel weniger über lange Abschnitte des letzten Jahres so viel mehr gemacht. Ne? Wade Baldwin lang gefehlt, Jagger, sie hatten ja wochenlang überhaupt keinen Point Guard. Jetzt haben sie ja theoretisch diese funktionale Mannschaft zusammen. Ist das so ein Championship-Hangover? Oder ist das so ein...
Das kann es sein, weil wie du schon sagst, du gehst ja eigentlich davon aus, dass auf jeden Fall die defensive Seite des Balls da sein wird. Mhm. Also, dass du sagst, du hast diese unangenehmen, switchy, große physische Guards, Devin Hall, Biberovic und wie sie alle heißen, mit dieser Idee des wirklich des Zerstören des gegnerischen Offensivspiels. Und warum sollte das nicht da sein? Warum sollte die Offense von Dubai weiter sein als die Verteidigung von Fenerbahce?
Ja.
Aber der Kader scheint spannender zu sein, als wir dachten. Ich hatte den Fünfer überhaupt nicht auf der Rechnung.
Gabengele, ja.
Der hat ja ausgesehen wie, keine Ahnung, eine Mischung aus Shaquille O'Neal und Jesus.
Ich stelle mir jetzt Shaquille O'Neal vor, aber nur mit so einem Lendenschurz und den Sandalen.
Tja. Mit einem Dreier nach oben drauf.
Mit einem Dreier nach oben drauf. Er hatte den Dreier eigentlich nicht in der Vorsaison, hat bei Venedig im Eurocup völlig dominiert. Relativ hoher Draftpick gewesen vor ein paar Jahren. Also für Spieler, der in Europa spielt, Verhältnis, ich glaube, 27. oder so, erste Runde auf jeden Fall. War immer völlig roh und jetzt hat er sich über den Sommer scheinbar einen Dreier hinzugefügt. Irgendwie zumindest nimmt er den jetzt in den Spielen. Letzte Saison nur an Korbnähe für Venedig im Eurocup wirklich dominiert. 15 und 10, glaube ich, im Schnitt. Ja, schon ein krasser Spieler. Ja, Dubai. Es fällt so ein bisschen schwer, Dubai die gleiche Art und Weise zu besprechen wie andere Teams, aber vielleicht ist es dann auch unfair. Jedenfalls stehen die jetzt bei 2-2. Bayern muss gegen diese Fenerbahce ran. Und inhaltlich hört es bei mir dann auch schon wieder auf heute, glaube ich.
Ja, jetzt geht's richtig los, finde ich.
Jetzt geht's richtig los.
Wir machen das Thema Müdigkeit auf.
Heute. Thema Müdigkeit.
Eine Frage sofort.
Ja.
Dieses, brauchst du das, glaubst du, manchmal für den kreativen Prozess?
Müde?
Ja.
Müde sein.
Ich weiß nicht, wer das war. Ist das Bill Simmons, der erzählt hat, dass so quasi seine besten Writing Hours, seine besten Schreibstunden sind so, wenn durch Müdigkeit so ein bisschen gesellschaftliche Zwänge, ist vielleicht zu viel gesagt, aber bestimmte Sachen abfallen, bestimmte Filter, bestimmte Sensoren, bestimmte Warnhinweise, die wegfallen und dadurch so ein bisschen was Kreativeres freigelegt wird.
Das ist interessant. Ich glaube, das war so, als ich jünger war. Ich glaube, in jüngeren Jahren, ich habe ganz viel natürlich Uni-Arbeiten, sind so klassisch, ja, jeder schreibt die in der Nacht. Mhm. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei dir nicht auch so war, aber ich kenne keine Person, die nicht ihre Uni-Arbeiten am Tag vor Deadline in der Nacht geschrieben
hat. Aber für mich ist viel spannender, Jokes. Also kannst du Jokes, würdest du einfach so Kinder in die Kita, einen Kaffee und dann so tagsüber bei grellendem Sonnenschein sich mal hinsetzen und jetzt schreibe ich mal 5 geile Witze?
Nee, ich habe, glaube ich, in der Nacht noch nie Jokes geschrieben.
Ah, okay.
Nein. Das ist keine,
wann schreibst du Witze?
Das ist keine Stunde mehr, in der mein Hirn funktional ist.
Nee, das wenn ist nicht hilfreich beim so...
Nee, gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es wahrscheinlich hilfreich wäre. Also ich war schon oft genug sehr müde auf der Bühne. Mhm. Und wenn du auf der Bühne bist und frei im Kopf, gestern zum Beispiel hatte ich eine Show am Montagabend, war auch extrem angeschlagen, einfach immer noch, mein Schlafrhythmus ist völlig durcheinander. Und wir haben Improv gespielt und ich war einfach so müde, dass ich mich nach dem Set schon nicht mehr erinnern konnte, was passiert ist. Ich wusste nur, es war sehr gut funktioniert. Ja. Ich glaube, dafür befreit es sehr. Aber Schreiben ist für mich mehr ein... Ich glaube, es ist ein bisschen ein Unterschied, weil die Herangehensweise in der Struktur des Textes eine andere ist. Wenn du einen strukturierten Text hast, also zum Beispiel ein Sportporträt, dann kannst du dich ja um die Struktur herum orientieren und die steht fest. Und wenn dann so ein bisschen der Druckverlust in deinem Hirn da ist, dann entfernst du dich vielleicht mehr von der Struktur. Aber Jokes sind nicht strukturiert. Jokes sind ja an sich schon was sehr Wildes, Kreatives, Unstrukturiertes. Das heißt, wenn du gar keine Struktur in deinem Hirn hast, dann trifft Nonstruktur auf Nonstruktur und dann wird es einfach nur Nonsens, glaube ich. Ich glaube, also zumindest für mich. Ich gebe mit Sicherheit Leute, die so gute Gegenbeispiele sind. Aber ich glaube nicht, dass ich so mitten in der Nacht, also ich glaube nicht, dass ich jetzt einen Joke schreiben könnte, der Sinn ergibt.
Der auch wahrscheinlich den Test of Time bestehen würde, ja, morgen früh immer noch. Wenn du nicht mehr in diesem Zustand wärst, immer noch den lustig ist.
Ich könnte bestimmt was schreiben, was ich jetzt funny fände. Aber das glaube nicht, dass das dann für alle Leute unbedingt genießbar wäre.
Ja, das ist spannend. Ich glaube, also den Zustand richtig müde Basketball zu spielen, gibt es ja, glaube ich, nicht. Also es gibt auf jeden Fall, ich glaube, fest daran, dass es diesen überspielten Modus gibt, was nicht nur heißt, dass du müde Beine hast, sondern oft auch dann nur noch die gleiche Antwort hast. Also, dass dein Kopf quasi sich beschränkt. Ich habe das festgestellt, dass wenn ich mal in den wenigen Phasen, wo ich verletzt war oder dann oder krank war oder dann wiedergekommen bin, manchmal dann einfach irgendeine Bewegung gemacht habe, die ich vorher einfach wochenlang nicht gemacht habe. Einfach als würdest du, wenn du tagtäglich immer viel spielst, so beim Closer gehst du immer wieder in diese gleichen, du siehst die gleichen, gerade im Training verteidigst du ja immer gleich, das heißt, du übst immer die gleiche Verteidigung, das heißt, du spielst immer gegen die gleiche Verteidigung und dann kommst du, glaube ich, in so einen Trott rein und der wird manchmal massiv aufgebrochen. Das ist nicht unbedingt die klassische Möglichkeit, aber es ist dieses so rausgezoomt müde zu sein oder nicht so was, nicht kreativ spritzig zu sein, das ist mir damals total aufgefallen. Aber ansonsten gibt es einen, dass ich jetzt krass übermüdet Basketball gespielt habe, das gab es, glaube ich, mal nach meinem Abi. Ich glaube, letzter Schultag habe ich habe zweite Liga gespielt noch, glaube ich, und da habe ich am nächsten Tag einfach gegen Bremen gespielt, so um 17 Uhr. Und ich habe also nicht geschlafen. Und das war, ich glaube, da habe ich eine gute zweite Halbzeit gespielt. Ansonsten gab es einmal die berühmte Geschichte, dass ich mal wegen Müdigkeit einfach aus dem Spiel genommen wurde. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Das wird jetzt ein bisschen ausgeholt, aber das sind auch skurrile Dinge passiert. Und dadurch, dass wir heute Abend David Krämer gegen Isaac Bonga haben, können wir das vielleicht auch als können wir es als Überleitung nehmen. Das war im November 2016 und meine Frau und ich haben eine Wohnung gekauft in Ulm. Und wir sind beim Notar, kurz nach dem Notartermin geht meine Frau in den Urlaub für 3 Tage nach Marrakesch. Beim Notar haben wir aber zufälligerweise schon den Schlüssel für die Wohnung bekommen. Also normalerweise ist es immer so, keine Ahnung, fließt der Preis, geiles Geld und so weiter und irgendwann kriegst du die Schlüssel. Die Dame war da und hat uns schon die Schlüssel gegeben und gesagt, ey, ich bin da eh nicht drin, so, geht da ruhig rein. Die so, natürlich geil, aber schade, du bist im Urlaub, deswegen machen wir euch den Umzug. Ich, der alte Romantiker, der ich bin, hab so 20 Freunde zusammen getrommelt und gesagt, ey, meine Frau ist 3 Tage weg, ich will sie überraschen, wenn sie wiederkommt, ist der Umzug schon gemacht.
Wahnsinnig süß, ja.
Schon. Also, soweit so gut.
Ja.
Soweit so gut.
Bisher kann man dir sehr auf die
Schulter klopfen. Ja, okay. Und wirklich tolle Leute in Ulm, alle am Start. Quasi.
Würden wir wen kennen von den Helfern?
Ja, da sind gleich noch ein paar dabei. Okay. Ab 18 Uhr dann also die meisten zusammengekommen. Die sind morgens aufgestanden, natürlich sind zur Arbeit gegangen und sind nach der Arbeit so eingetrudelt. Und wir haben echt viele Leute, kaum was geht schief. Und wir sind noch 8, die letzten 8. Und unten ist der LKW-Wagen, den ich wegfahren muss, ist so 12 Uhr nachts und ich habe am nächsten Tag ein Spiel und wir sind in dem Aufzug und wir drücken auf den Knopf ganz normal, zack, zack, der Aufzug bleibt stecken für uns. Ja.
Oh no.
Cool, es ist so, wir sind ein bisschen wie jetzt, am Anfang, in die ersten 10 Minuten ist es witzig, ha, hi, hi, ha, ha, so irgendwann drückt man jetzt den Knopf, okay, wir drücken den Knopf.
Nee, dieser erste Moment, wo dann jemand wieder so, schauen wir mal.
Genau.
So. Und dann stellt man fest.
Oh. Irgendwann drücken den Knopf, Stimme kommt, ja, hey, was geht ab? Wir sind hier in Ulm, würde jemand hier vorbeikommen? Da meinte ich so, ja, das ist super scheiße, irgendwie irgendwas ist passiert und es dauert 90 Minuten, bis wir da sind.
Geil.
War schon so, boah, das tut richtig weh.
Mhm.
Aus 90 Minuten wurden dann 2 Stunden.
Mhm.
Das heißt, es ist jetzt 2 Uhr nachts. Die Leute sind einfach schon auch so ewig auf den Beinen.
Jetzt gefangen in einem...
Es sind 8 Leute.
Kurze Zwischenfrage, ja. Gab es so Pausen, Unterbrechungsspiele? Habt ihr euch so irgendwie über Wasser gehalten?
Am Anfang wurde noch viel gelacht und sich auch kennengelernt. Manche kannten sich nämlich nicht. Unter anderem Jesus Ramirez, jetziger Trainer von Saragossa, hat Nils
Mittmann kennengelernt.
Ah, ja, ja.
Also Nils Mittmann hat mich jahrelang danach angesagt, ey, hast du noch die Telefonnummer von dem Spanier aus dem Aufzug? Wir brauchen einen Trainer. Aha. Und hat ihn dann nach Braunschweig geholt.
Geil, krass.
Und David Krämer auch in dem, ist auch dabei. Und eine Frau, die dann als einzige Frau irgendwann wirklich dann auch dafür gesorgt hat, dass sie ungeduldig wurde, weil sie auch auf Toilette musste. Und wie gesagt, es sind 2 Stunden vergangen, am Anfang, ja, jetzt die erste schlafen, die anderen so, es ist einfach Chaos, es, die Stimmung kippt irgendwann, so, es ist auch nicht geil. So, irgendwann kommt dieser Mann und kommt und macht so, ah, so wirklich mit so einem komischen Bravado, so, der Papa ist da, alles wird gut. Normalerweise hast du so ein Dreikant, so, es ist so ein komischer, verkanteter Schlüssel, den du einfach da oben reinhämmerst und dann kannst du die Tür aufmachen, egal wo du bist, und dann musst du einfach nur so ein bisschen so klettern, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Und diese Wand ist ja nicht besonders dick. Das heißt, wir sind da drin und sind froh, dass er da ist, so, machen uns schon bereit. Weißt du, stehen schon auf, denken so, okay, jetzt okay, geht's jetzt, gleich los, packt eure Sachen, habt ihr alles, nicht, dass ihr was vergesst.
Es ist so wie, wenn ein Flugzeug landet und die ersten schon auf der Rollbahn schon aufstehen.
Genau so ist es, das ist der Wand. So, und dann, wieso dauert das jetzt 5 Minuten? So, warum flucht der? Warum schimpft der vor sich hin? So.
Hat der kurz Dialekt, so in Ulm?
Ja.
So ein bisschen so, jo, meh.
Nee, das ist er gar nicht. Nee. Das ist er nicht. Aber er hat ein bisschen, sicherlich ein bisschen geschwebelt, aber er kam auch nicht direkt aus Ulm, er ist ja länger angereist.
Achso,
auf jeden Fall, es dauert länger. Und irgendwann ruft er bei der Firma an. Also er geht so ein bisschen weg, glaube ich, aus Diskretionsgründen und will uns das auch nicht das Gefühl geben.
Ja.
Und ruft aber, telefoniert irgendwie mit irgendeinem Vorgesetzten und sagt, ey, er kriegt das Ding nicht auf. Er weiß nicht, was es ist. Hat es noch nie gesehen. Es geht einfach nicht auf. So, dann, fast forward, es dauert wirklich eine halbe Stunde, er muss die Feuerwehr rufen. Es ist jetzt so, 3:15. Die Feuerwehr kommt, die ist schnell da, 3:15. Die Feuerwehr versucht das aufzumachen, kriegt das nicht auf.
Oh shit.
Um 3:30 oder 4:15 nehmen die so ein Luftkissen. Weißt du, was so ein Auto anfällt. Wir müssen uns zu 8 ins hintere Ende des Aufzugs zwängen und zusammen rotten und uns schützen und unsere Gesichter schützen. Und dann kommen so Kissen in diese kleine Lücke, die Tür, also die haben so einen kleinen Spalt bekommen. Und dann macht's einfach so, werden die aufgeblasen, dann machst du BUM. Die sprengen einfach quasi diese Tür da raus. Es ist auch kranklaut. Es ist die erste Nacht in diesem Haus. Meine Nachbarn, ich weiß nicht, was die Leute denken. Erstmal sowieso umziehen, nachts ist schon tough, aber der Sound geht halt bis 4 Uhr, bis Dinge aufgesprengt werden. So. Das kann nicht wahr sein. Aufzug aufgesprengt, die Feuerwehr kommt, Herr Günther, wie schaut's denn aus? So, raus, okay, alles klar. Viel Glück morgen beim Spiel, ja, so rausgegangen. Ich muss noch diesen scheiß LKW, diesen Umzugswagen, irgendwie abstellen. Den hätte ich um 12 Uhr irgendwo abstellen müssen. Fahre ich noch hin. Ich bin ungefähr um 5:30 zu Hause.
Jeez.
5:30 zu Hause. Ich muss noch Sachen holen, so Shooting-Shirt für, keine Ahnung, für Shootaround, irgendwie mein Zeug holen. Komm zum penn noch irgendwo 2-3 Stunden dann, bin um 10 Uhr Shootaround, mach Shootaround, erzähl schon Thorsten, so, ey, Thorsten, das war roughe Nacht und so, hab ihm ein bisschen davon, hab das umrissen. Jetzt das Problem, ich muss noch was holen, ich muss was aus meiner alten Wohnung holen. In meiner alten Wohnung, also das war jetzt 6. Stock, 7. Stock, natürlich Aufzug ist kaputt. Ey, schlimmer noch,
oh Gott,
ich hab noch versucht, ein bisschen zu pennen, nachdem ich um 6 Uhr ins Bett gegangen bin. Ab 7.30 Uhr klingelt mein Telefon ununterbrochen. Die Hausverwaltung, der Hausmeister, der Makler. Ich bin erstmal an nichts rangegangen, aber mein Handy hört nicht auf zu vibrieren. Dann, ich bin wirklich so, ich bin am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Ja.
Meine Frau ruft dann an, so um 9.30 Uhr. Na, das geht. Wie geht's dir?
Irgendwas so, du hast gut geschlafen.
Ja, und ich bin so, ich kann nicht telefonieren.
Mhm.
Ich kann natürlich auch nicht sagen, worum es geht. Ich bin einfach so, ich wollte es jetzt auch nicht so sagen, so, ey, ich wollte Umzug machen, es hat nicht geklappt. Also, es ist einfach albtraumatisch. Ich fahre in meine alte Wohnung. Ich hole ein paar Sachen. Ich drücke auf den Aufzugsknopf. Ich bleibe im Aufzug stecken. Bis heute, also ich habe natürlich sofort das Video, den anderen den glorreichen 7 Video geschickt. Ich meine so,
es kann nicht sein.
Ich bin im Fantasy, so, ich weiß das auch nicht.
Ist der gleiche Typ gekommen?
Es ist nicht der gleiche Typ gekommen und es war auch ganz anders. Einfach Knopf gedrückt, ey, was geht? Zack, 20 Minuten war der da, diesen Kantschlüssel reingemacht, papp, rausgeklettert. War einfach. Ich weiß nicht, die haben es versucht, ihm irgendwie zu erklären mit Temperaturabfall. Also es ist jetzt nicht besonders wahrscheinlich, dass du, wenn du noch nie in deinem Leben in so einem Aufzug stecken geblieben bist, dass es 2-mal an einem Tag passiert. Aber es gibt generell, glaube ich, Zeiten im Jahr, wo es wahrscheinlicher ist,
gerade wenn die Außen, also einer war außen, aha, und wenn dann irgendwie so Temperatur kann mit Metall irgendwas verziehen, weiß der Geier. Aber ich bin wieder stecken geblieben. Da habe ich Thorsten, glaube ich, damals angerufen. Ich meinte so, ey Thorsten, ich stecke schon wieder im Aufzug. Ich weiß nicht, was los ist. Und ich war wirklich auch schock. Ich war so, ich bin nur noch 30 gefahren. Ich war einfach so. Und er meinte so, ey, wir lassen dich nicht spielen.
Bist verhext. Ja, ja.
Das war verhext so. Ja, ja, das geht nicht klar.
Du bist der erste Spieler, der 10 Punkte erzielt auf den eigenen Korb heute. Das ist das, was passieren wird.
Ja, und dann hatte ich einfach ein DNP.
Because of Elevator.
Ich weiß nicht, wie du das nennst. Ja, einfach so. Nein, sie haben einfach gesagt, nein, du spielst heute nicht. Wir nehmen dich raus. Das war fucking
wegen
crazy.
Mojo. Es wäre lustig gewesen, wenn der zweite Aufzugstyp, der ihn ganz einfach aufbekommen hat, wen hatten sie gestern? Achso, das ist der Jakob, der macht es immer so, ja. Nee, der scheint das.
Ja. Aber wirklich großartig, dass halt welche Leute auch da drin waren, ja. Und das war, hat da irgendwie viele Früchte getragen.
Ja. Sehr krass. Dass die keine Furcht hatten. Also, dass ihr keine Furcht hattet, so.
Das Schlimmste war danach, gab es halt einen Riesenstreit, weil diese Firma nicht dafür aufkam. Also die meinten, die hätten damit nichts zu tun. Wir haben gesagt, ey, wir haben den ganz normal benutzt. Auf jeden Fall, bevor da nicht geklärt ist, wer dafür verantwortlich ist, wurde er nicht repariert. Das heißt, ab dann war einfach alles. Ich kann alle meine Freunde in Ulm, die ich hatte, alle soziale Kontakte, kann ich natürlich nie wieder nachfragen. Also die Waschmaschine war noch nicht oben. So, da war die Hälfte des Umzugs war noch nicht gemacht. So. Aha. Das heißt, ich habe alles verbraucht. Ich kann nicht auf diese Menschen zugehen. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt in so einer stiller, schweigender, so in so einem Macho, ich ziehe das jetzt durch, einfach alleine mit dem PKW so Kisten rausgefahren. Aber wenn du schon, oh, einfach shit, 7 Stockwerke, aha, so eine Kiste hat schon dich schon so,
oh Gott, ja,
war schon so Richtung Beine zittern. Mhm. Boah, das war
fucking ein Albtraum. Ich habe, als ich nach Berlin gezogen bin, 4. Stock, so Altbauwohnung im Moabit. Also so, keine Ahnung, in einem normalen, heutigen Wohngebäude wahrscheinlich auch so 6. Stock oder so. Das ist übermenschlichste gesehen. Also ich habe mir so einen Waschtrockner bestellt. Mhm. Ich wollte so einen Waschtrockner haben. Das ist ja ganz nützlich, dass er waschen und trocknen kann. Sehr geil. Und die sind ja aber schwer wie die Sau, diese Dinger. Und ich habe keinen Aufzug. So. Da habe ich,
du bist schon kräftig.
Ich bin schon kräftig.
Ja. Wärst auch so ein guter, perfekt eigentlich wahrscheinlich so von so. Wärst auch so.
Wenn nicht,
du kommst nicht noch. Ich komme in so kleine, manchmal muss man ja auch sehr tief gehen. Ja, weißt du, muss man so aus der Hocke arbeiten.
Ja, ja.
Ne?
Ich komme in die kleinen Ecken. Ja, ja, ich komme in die kleinen Ecken. Ja, genau. Ja, das ist eine meiner Hauptqualitäten. Deswegen auch bei Magenta Sport. Ich komme in die kleinen Ecken. Ich bin für die Nische.
Ja.
Und ich habe extra Leute, ich habe extra 2 Kumpels organisiert, dass wir da warten, wenn der kommt mit dem Waschtrockner und dass wir den dann vielleicht zu 4 da hochtragen. Und dann hat dieser Typ, das war so ein junger Mann, ein nicht besonders gesprächsbereiter junger Mann, der hatte seine AirPods bereits drin, hat nur so angeschaut, Waschtrockner, und gesagt, das sind hier Stock, 4., sorry, kein Aufzug. Und dann hat er einmal so. Und dann hat er sich den Waschtrockner auf den Rücken geschnallt. Fuck. Er alleine ist diese 4 Stockwerke hochmarschiert, ohne auch nur einmal die Miene zu verziehen und hat ihn da in die Ecke gestellt und das war's. Und ich dachte mir, du kannst doch nicht, kann man das nicht nutzen für irgendwas? Kann man diese Fähigkeit nicht für noch, verstehst du, nicht, dass das nicht für was genutzt wäre, aber der muss doch irgendwie so im Zirkus arbeiten oder sowas. Der muss
nee, für einfach, ja, für so körperliche Kraft,
da ist gibt's nicht viel, ne? Gibt's nicht viel.
Was glaubst du, welcher Euroleague-Spieler wäre der beste Umzughelfer?
Oh.
Aller Zeiten?
Also wir haben schon determiniert, es muss so ein bisschen klein.
Es ist Kyle Heinz eigentlich all time.
Oh ja, Kyle Heinz hat eine gute Größe, so eine Mischgröße. Aber fürs echte Leben ist er schon ein bisschen zu groß. Oder?
Ah.
So wenn es Basketballerhäuser gäbe, wo alles so ein bisschen überdimensioniert
ist. Nee, aber davon reden
ist.
Wir nicht.
Wir reden von real.
Ja.
Dann ist Kyle Heinz vielleicht schon so ein bisschen zu groß, oder? 1,97, 1,98?
Okay, du hast einen Pick. Du musst einen Anruf
Einen Anruf.
Für einen Umzug.
Ich habe einen Anruf. So ein richtiges, so ein wow.
Taylor Horton Tucker?
Taylor Horton Tucker hat diese langen Arme, der kommt so um Ecken.
Das ist aber manchmal nicht gut. Da hast du nicht so viel, also Weißt du? Aber das so ist Hebe. Ja so die kleinen kurzen Arme, die sind hier so, weißt du, das ist mehr Leverage. Du benchst ja auch, die kleinen Zwerge benchen ja auch am meisten, weil einfach so, das ist nicht so.
Es gibt nicht so viel zu bewegen, ja.
Ja, aber der Weg ist natürlich deutlich kürzer, ja. Aber es geht auch darum, der Arm an sich ist jetzt nicht so super stabil. Weißt du,
okay. Ja, ich glaube, nee, ich verstehe schon, was du meinst, aber ja. Es müsste schon so Point Guard-Position sein, würde ich sagen, am ehesten.
Wenn du zum Beispiel, also ich versuche es nochmal mit der langen Armerklärung, die hinderlich sein kann beim Umzug, ist ja besser quasi bei komplett ausgestreckt nach unten beispielsweise zu tragen, als angewinkelt.
Oh, und ja.
Wenn du jetzt super lange Arme hast, ja, dann bist du ja zu tief.
Ja, Tellenhotentacker.
Also du brauchst ja eher eher wirklich kurze Arme, die dann die du aushängen kannst, aber dann nicht eben auf nur 20 Zentimeter über dem Boden, gerade wenn du die Treppe hochgehst.
Ja, Tellenhotentacker bleibt an jeder Stufe hängen. Also ja wenn er normal geht. Das
ist wichtig eigentlich zu kombinieren. Du musst ja die richtige, es muss ein sehr kleiner mit einem etwas, sag ich mal, normal großen.
Ja, dann,
der kleine muss dann, okay, der ist wichtig für oben.
Dann habe ich einen Anruf, aber der darf einen Teammate mitnehmen.
Okay, du kannst
das ist doch ein Duo, ey.
Du kannst
das ist ein Duo
doch erstellen. Gut,
oder?
Es muss zu zweit, was die Treppe hochgetan werden.
Zu zweit. Weil dann finde ich schon ganz geil, so einen Riesen zu haben. So,
okay, so, ja. Ja, ja, klar. Unten ist der Riese. Ja.
So ein Eddie Tavares. Diese Art von Riese ist vielleicht schon, ist schon zu groß, vielleicht. Aber so ein Eddie Tavares, so eine Eddie Tavares David Kremer Kombo, das funktioniert ganz gut.
Kremer wäre nicht mein Stammspieler. Also
aber er ist doch bewiesener Umzughelfer. Umzug und Aufzughelfer.
Der ist halt netter Kind. Der hat das gut gemacht. Seinen Job da gut gemacht an dem Abend. Aber ist jetzt nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben. So, er ist auch ein Feingeist. Das ist dann Werfer, der ist dann so ein bisschen so, weißt du, so.
Du hattest von David Kremer beim Umzug genau den gleichen Scouting Report wie Andrea Trinchieri von ihm beim FC Bayern. Das ist schon sein bestes Versuch.
Das kann schon sein.
Ja.
Egal, come on. Also,
heute
Abend Partizan gegen Real Madrid.
Yes. Bonga Kremer, das Duell. David Kremer, nach unseren ersten Befürchtungen jetzt doch fest in der Rotation verankert.
Nach unseren Befürchtungen?
Nach meinen Befürchtungen. Du hast es nie befürchtet, du hast es nie angezweifelt.
Ja.
Jetzt doch sehr fest integriert
in der Rotation. Die meisten Minuten.
Mhm. Die meisten Minuten gegangen.
Bekommen. Und neulich sogar mal als in einem Offense-Defense-Situation für die Defense reingekommen.
Ja, krass, Sergio oder?
Louis für die Offense und David Kremer für die Defense.
Was auch ein bisschen bizarr ist, weil es nicht unbedingt unser so gefestigter Eindruck von David Kremer ist. Meiner nicht
schon,
zumindest.
Ich mag ihn schon defensiv. Ich dachte immer, er wäre unterschätzt, auch einfach, weil ich gegen ihn gespielt habe. Und das ist, glaube ich, nochmal, da hast du nochmal ein anderes Gefühl. Ich fand ihn in Closeouts, war er manchmal brutal in der Lage, sich Richtung zu wechseln. Er hat eine gute Länge. Er hat natürlich dann, war dann manchmal, ich glaube, du kommst gegen ihn an die Linie oder kamst du damals, einfach weil er nicht so blitzsauber einfach. Ich glaube, er hatte Anlagen damals, aber war natürlich noch nicht so gereift. Und das ist schon eine Ansage. Also wenn der Coach ihn als Defensivspezialist oder einer seiner besten Perimeterverteidiger sieht und das offensive Potenzial von ihm ist unbestritten, dann müsste das doch eigentlich in einer großen Rolle dieses Jahr. Oder
ja, aber hallo, ja. Also ich bin überrascht davon. Ich bin, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen, weil wir ihn ja doch nicht so eng, also ich zumindest, nicht so eng verfolgt hat, was er da in Spanien gemacht hat jetzt. Und ich bin schon überrascht von diesem, für mich ist es ein klarer Levelsprung am defensiven Ende. Diese Länge war ja schon immer intriguing, das war schon immer vielversprechend, das war, aber gerade das, was so festhängen bleibt aus dieser kurzen Bayern-Zeit, war ja Kremer, körperliche Anlagen, super, vielleicht so Verständnis für ein Gesamtkonzept, nicht unbedingt top, defensiv. Jetzt, natürlich bei Real
Madrid. Für die Ansprüche eines Trinchieri.
Für die Ansprüche eines Trinchieri.
Ja.
Es geht jetzt um Euroleague, so der Coach, dem Defensive am allerwichtigsten ist von allen Coaches, sagt David Kremer, passt da vielleicht nicht rein. Jetzt haben wir aber bei Real Madrid ja ebenfalls eine über die letzten Jahre klar gereifte defensive Identität zuerst, die natürlich viel an Eddie Tavares hängt. Aber dennoch wir haben relativ klare Schemata mit Tavares und ohne Tavares, verhalten sich eigentlich immer gleich. Das heißt, wenn du als neuer Spieler reinkommst, dann hast du es normalerweise immer erstmal ein bisschen schwerer, wahrscheinlich, dich da zurechtzufinden. Und da innerhalb von so kurzer Zeit dann so eine Rolle spielen zu können, ist für mich ein klarer Levelanstieg im Vergleich zu dem, was ich zuletzt so dauerhaft von David Krämer gesehen habe.
Ja, absolut. Ich hätte nicht, gerade bei Scaiolo, hätte man einfach gedacht, dass von mich, von meinem Gefühl her, ich kann da auch falsch liegen, so jemand ist, der das so ein bisschen so, show me erstmal, zeig's mir erstmal ein paar Wochen bevor, also ja, du hast in der ACB gespielt, aber das ist nochmal ein anderes Level, Real Madrid, und gefühlt jetzt, dass es so schnell gehen könnte für David, da so sicher in der Rotation zu sein, ist schon sehr, sehr cool.
Ja, super cool. Und auf der anderen Seite müssen wir uns um die Rotationszeit von Isak Bonga,
da braucht man sich nie wieder Sorgen.
Keine Sorgen machen, ist immer mehr eigentlich so der, ja, also, wenn du jetzt auf den Kader guckst bei Partizan, wen du, wenn wir einen Draft hätten für eine Saison, wir wollen den besten Spieler für die nächste Saison, wen nimmst du da noch vor Isak Bonga aus dem Partizan-Kader?
Ich glaube keinen.
Oder? Also
es ist natürlich, fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn du sagst, du startest quasi was mit Isak Bonga, weil du immer eher das Gefühl hast, du kannst Isak Bonga als überall mit ihm alles füllen, was du, also ja, da ist es immer eher so Bedarf, ich habe zwei schon und oder vier oder wer auch immer und jetzt kommt einfach Isak Bonga noch und er macht, da sorgt dafür, dass alles Sinn macht. Aber nein, für mich, ich meine, es kam ja gerade dieses GM NBA League Survey raus. Also, wer ist der beste Spieler oder die besten Spieler außerhalb der NBA? Und da war er, glaube ich, mit 10% verankert. Und wer ist der nächste Spieler auch von der EU-League, der den Schritt wieder rüber machen wird in die League? Da war einer der ersten unter den Top 3. Also der Respekt vor dem, was Isak Bonga jetzt geleistet hat in den letzten 2-3 Jahren, ist, glaube ich, könnte nicht größer sein.
Stimmen werden immer lauter, auch in Übersee, dass sich viele ihn zurückwünschen. Vielleicht ist das noch ein ganz interessantes Thema, aber kurz ansprechen können. Also zum einen muss man natürlich sagen, Spiel, Topspiel, heute Abend, wenn der Podcast rauskommt, kostenlos für alle mit Lukas Schönmüller, Partizan gegen Real, da haben wir dann das direkte Matchup der beiden, also des Europameisters in Isak Bonga und des Europameisters der Herzen von David Krämer, der irgendwie zu diesem Team gefühlt dazugehörte, obwohl er nicht mit dabei war. Vielleicht ist das noch ein kurzes Thema. Wir haben noch natürlich jetzt so ein bisschen Ende der NBA Training Camps. Es gibt ein paar Spieler, die jetzt auf dem Markt sind schon und noch auf den Markt kommen werden, die mir da ins Auge stechen. Also allen voran ist es jetzt gerade Jalen McDaniels. Ohne Verein aktuell. Ich glaube, da gibt es natürlich schon auch noch NBA-Interesse.
Ja, das ist ein Profil, was da noch einfach immer noch in der NBA gesucht wird.
Er wurde gerade eben gewaved nach dem Trainingscamp.
Willst du den nochmal ein bisschen erläutern?
Ja.
Den Zuschauern.
Jay McDaniels, ein Dreier, Vier in Europa wäre mit Sicherheit eher eine Vier als eine Drei. Ziemlich athletisch, ziemlich beweglich, kann switchen, eigentlich wahrscheinlich auf europäischem Level von der 1 bis zur 5. Super defensiv Anlagen, offensiv so ein bisschen schwierig, ist aber so ein 3-and-D-Spieler, der selber nicht viel kreiert mit Ball in der Hand. Das ist sein größtes NBA-Problem. Er hat keine On-Ball-Creation. Sein Wurf ist ein bisschen wackelig, oder relativ wackelig, sagen wir mal so. Ich glaube, in Europa wäre das nicht so ein großes Problem, auch weil Jay McDaniels in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass er bereit ist, sich in eine Rolle einzufügen. Und wenn so ein Spieler für ein europäisches Team verfügbar wäre, also für mich wäre das eine der Verpflichtungen schlechthin. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand dran ist. Ja. Ich habe mir nur die Kader-Cuts durchgelesen, auch weil jetzt Taron Armstrong noch nachverpflichtet wurde, ne? Ist auch ein super interessanter Spieler. Es gibt schon Spieler von diesem Kaliber. Ne? Können natürlich noch höher gehen. Die Gerüchte um Russell Westbrook hören ja nicht auf.
Also erstmal glaube ich, es kommen noch ein, zwei Stints in der NBA.
Ja, ich glaube ich aber auch.
Glaubst du, wer tendenziell ist er Team China oder Team
EuroLeague? Russell Westbrook ist schon competitive. Das ist schon jemand, der um was spielen will, würde ich schätzen.
Glaubst du, der wäre ein Plus in der EuroLeague? Kannst du dir den vorstellen, bei einem sagen wir mal, Team im oberen Drittel.
Ich würde nicht wissen, was er tut.
Ich würde alles geben, um es zu
tun. Er ist ein, aus meiner Sicht, unterbewerteter Passer. Er ist deutlich besserer Passgeber, als die meisten Leute ihm Credit geben. Er ist gleichzeitig aber auch in vielen Situationen ein sehr schlechter Entscheidungsfinder. Und das ist natürlich in der Euroleague noch viel zerstörerischer als in der NBA. Fast. Du hast weniger Possessions. Jede Possession zählt mehr. Du hast nicht einfach 4, 5 Würfe das Spiel, die du deinem Star geben kannst. Wo du sagst, ja, okay, die braucht er vielleicht. Das gibt's. Aber es wäre Wahnsinn.
Westbrook in Žalgiris Kaunas oder Belgrad-Atmosphäre mit so einem strikten Jugo-Coach, der den Nerven verliert an der Seitenlinie, aber trotzdem mit einem Besitzer, der verlangt, dass er 30 Minuten spielt,
das wäre großes Theater auf jeden Fall. Er ist leider nicht mehr der Athlet, ne? Er ist nicht mehr so Russ von vor 6 Jahren, der einfach den Ring abreißt im Fastbreak. Das ist er halt nicht mehr. Und ohne dieses Element fehlt ihm... Ist
der Spaßfaktor auch einfach nicht
mehr. Ist der Spaßfaktor nicht der gleiche?
So, ist vielleicht nicht der verrückte Fiebertraum, wie man sich es
vorstellt.
Es wäre viel Midrange-Jumper mit Brett irgendwie nach Semi-Post-Up, irgendwie nachdem er den Ball nach vorne
gebracht hat. Ja. Weiß ich nicht so recht. Ich glaube aber auch nicht, dass das die nächste Station ist. Es gibt Ben Simmons, haben wir vorhin mal vorgebracht. Glaubst du, es wäre überhaupt irgendwer interessiert?
Nein, weil er ist genau nicht competitive. Ich weiß nicht, was das Gegenteil von competitive ist, aber er ist friedfertig und ich glaube nicht, dass er dahin gehen würde, wo es am härtesten zugeht.
Das sind aber eher alles die Quatschkandidaten. Es gibt schon noch so ein paar echte Kandidaten, noch sind ja auch nicht alle Trainingslager durch. Das heißt, es werden noch ein paar größere Kandidaten nachkommen, die, also gerade aus Sicht des FC Bayern Basketball, glaube ich, ist es schon nochmal den einen oder anderen Blick wert, ob da vielleicht nochmal so ein Guard dabei ist.
Wer das Spiel nicht gesehen hat, Stefan Jovic ging an Krücken heute.
Ja, genau.
Wir haben nicht mitbekommen, was passiert ist. Auch ein Oscar da Silva, nachdem er 2 super Euroleague-Einsätze hat, hat nicht gespielt heute.
Ja.
Wir haben auch da nicht mitbekommen, was das, was die Problematik ist oder ob es eine gab. Ich hoffe, dass habt ihr mittlerweile selber rausgefunden, aber ja, wenn Jovic auch Bayern sucht in irgendeiner Richtung auf jeden Fall.
Ja.
Also, gibt es noch eine Schleife? Willst du ein Schleifchen hier dran binden?
Hast du Ex Machina gesehen, den Film?
Nein.
Das ist fantastisch, kann ich nur empfehlen.
Ja.
Ist gut. Wir haben nichts mehr. Ich muss jetzt noch eine Stunde Autohaft fahren nach Hause.
Ich fahre jetzt auch eine halbe Stunde zum Hauptbahnhof und lege mich dort in mein Bett und fahre dann mit einem Zug nach Ulm. Ist das nicht schön? Ist das nicht eine schöne Aussicht?
Auf der Zugfahrt kannst du dann diesen Podcast hören. Abteilung Europameister. Das wäre so komisch, wenn du... Stell dir mal vor, Per Günther, du bist so Fan, dann siehst du Per Günther im Zug sitzen nach Ulm und hört so auf seinen eigenen Podcast. So, oh. Mensch, das war aber toll, was ich da gesagt habe über Russell
Westbrook. Wenn ich herzhaft lachen würde, dann wäre es wirklich problematisch.
Ja. Oh, das ist ein guter Take.
Wir beenden das jetzt. Ja. Sag mal hier, sag die goldenen Worte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie mögen.